Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. Jedes Leben ist kostbar. In unserem deutschen Grundgesetz heißt es in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Also die Würde des Menschen. Doch wann ist der Mensch ein Mensch? Wann ist das Leben ein personales und würdiges Leben? Hier gehen die Ansichten in der Gesellschaft tatsächlich auch auseinander. Was ist zum Beispiel mit dem ungeborenen Leben? Was ist am Lebensende? Was ist, wenn jemand nicht mehr selbstständig leben kann? Wer, und dann die Frage, wer entscheidet über solche Dinge, andere oder die Person selbst? Es geht also um den Schutz des Lebens. Jedes Jahr im September zieht es tausende Lebensschützer nach Berlin zum sogenannten Marsch für das Leben. In diesem Jahr findet der Marsch für das Leben am Samstag, den 19. September statt. Mein heutiger Gesprächsgast ist Dr. Sina Fackler. Sie engagiert sich bei den Christdemokraten für das Leben. Im Landesverband Bayern ist sie die stellvertretende Vorsitzende. Und sie wird mit nach Berlin auf die Straße gehen. Grüß Gott, Frau Fackler.
Ich grüße Sie, Herr Klose.
Frau Fackler, was treibt Sie an, am 19. September nach Berlin zu fahren?
Zum einen, ich finde, wir haben eine wunderbare Botschaft für die Würde des Menschen einzustehen, gerade in den Situationen, in denen der Mensch am schwächsten ist, ganz am Lebensanfang und ganz am Lebensende oder in Situationen der Krankheit. Wir stehen auf für die, die keine Stimme haben. Und wir wollen auch zeigen, dass wir viele sind. Es heißt ja oft Lebensschützer, das ist eine Handvoll Leute, aber das stimmt so gar nicht. Wir sind mehrere Tausend, die nach Berlin fahren und noch viel mehr, die uns den Rücken stärken. Und ich finde, das darf auch gesehen werden.
Also wir haben ein vielfältiges Thema vor uns, aber bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich Sie noch vorstellen. Zum Ersten möchte ich sagen, Sie haben schon gesagt, es gehen viele Leute dann auch nach Berlin oder viele Menschen engagieren sich für das Leben, aber auch durchaus unterschiedlich. Die Christdemokraten für das Leben ist die einzige und auch politisch und parlamentarisch verankerte Initiative für das Lebensrecht in Deutschland. Also die meisten Organisationen sind Vereine, engagieren sich einfach so auch ja aus im Gesellschaftlichen, wollen sich reinhängen. Aber politisch und parlamentarisch verankert ist tatsächlich die Christdemokraten für das Leben tatsächlich die einzige?
Soweit ich weiß, ja.
Okay, finde ich aber spannend, dass eben auch ja Leute, die so verankert sind, eben dann auch sagen, ja, ich mache das nicht nur am grünen Tisch, sondern ich gehe tatsächlich auch raus. Und ja, darüber werden wir sicher in dieser Sendung auch sprechen. Ich möchte Sie aber noch ein bisschen näher vorstellen. Sina Fackler, damals noch ohne Doktor, nach ihrem Abitur machten sie mehrere Praktika, unter anderem, man höre in Staune, bei Radio Horeb. Aha.
Genau, das ist richtig. Hat mir viel Freude gemacht.
Also es kann auch ein so ein Praktikum bei Radio Horeb kann interessante Dinge mit auf den Weg geben, vielleicht auch eine Erfahrung oder wer weiß auch schon eine Richtung. Also wir haben immer wieder Praktikas bei Radio Horeb zu vergeben, von daher, wenn jemand zuhört, sagt, ach, das könnte interessant sein, mal gucken, was da dabei rauskommt. Dann, Sina Fackler, haben Sie in München und später auch in Oxford Erziehungswissenschaften studiert und in Oxford haben Sie auch Ihren Doktor gemacht. Dabei war Ihnen immer auch das praktische Engagement wichtig. So haben Sie auch bei den Maltesern in England mit behinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Sie engagierten sich immer wieder auch in der katholischen Jugendarbeit, wie auch bei der Lebensberatungsorganisation 1000+. Sie sind verheiratet und leben in, glaube ich, in München, oder?
Genau, ich lebe in München.
Wunderbar. Und arbeiten tun Sie hauptsächlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Also als nach dem Doktorat, als Postdoc sind Sie da jetzt in Bamberg tätig.
Genau.
Okay. Dürfen wir nochmal zu Beginn auf unser Grundgesetz zurückkommen. Und zwar, ich habe den Artikel 1 ja schon vorgelesen, aber ich würde gerne auf den Artikel 2 noch eingehen, in dem es nämlich wesentlich um die Freiheit des Menschen geht, die aus seiner Würde, Artikel 1, entspricht. Dort in Artikel 2 heißt es in Punkt 1, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Punkt 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Frau Dr. Fackler, wie ist das mit dieser Freiheit? Zum Beispiel anhand einer Frau, die ungewollt schwanger geworden ist. Wie ist es da mit diesem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit des Lebens, das Leben, das sie in sich trägt?
Sie haben da schon zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Zum einen mal die Frau und dann der zweite Mensch, den die Frau in sich trägt, nämlich das ungeborene Baby. Und natürlich haben diese beiden Personen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Nur beim Embryo ist es so, dass der Mutterleib quasi in den ersten 9 Monaten die Schutzzone darstellt, in der sich das Embryo so weit bis zum Baby entwickeln kann, dass dann auch außerhalb des Mutterleibs sich entfalten kann und wachsen kann und aufwachsen kann. Und insofern kann man diese beiden eigentlich nicht voneinander trennen. Und alles, was man an Freiheit und an würdevollen Lösungen anstrebt, muss beide im Blick haben, die Mutter und das Kind.
Ja, wenn man so reinschaut, also hauptsächlich die Entscheidungsgewalt über so eine Situation, also über einen Schwangerschaftsabbruch, die Freiheit der Entscheidung liegt allein bei der Frau. Ich hatte mal eine Sendung gemacht mit Peter Eilichmann. In seiner Geschichte war, dass er drunter gelitten hat, dass er als Mann da gar nicht mitreden durfte, weil es war allein die Entscheidung seiner damaligen Lebensgefährtin und das hat uns total bewegt. Es ist allein die Entscheidung der Frau, die hat die Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. Ist das denn Freiheit?
Wenn man Frauen fragt, aus welchen Gründen sie sich für eine Abtreibung entscheiden, dann wird ganz oft klar, dass sie eigentlich nicht frei sind. Denn sie haben oft Angst. Sie haben Angst vor sozialen Folgen, wenn es zum Beispiel eine uneheliche Schwangerschaft ist. Wenn es eine Schwangerschaft ist, die kurz nach Ende der Schule oder mitten in der Ausbildung passiert. Sie haben Angst vor wirtschaftlichen Folgen, wenn sie keine Unterstützung erhalten in der Ausbildungszeit, im Studium, dann mit dem Kind auf sich allein gestellt zu sein, vielleicht von Sozialhilfe abhängig zu werden. Und ich denke, da kann man nicht von Freiheit sprechen in solchen Situationen, sondern diese Frauen erfahren ja vielfältige Umgebungsparameter, wie jetzt eben die wirtschaftliche Not, wie vielleicht soziale Ächtung, als eine Art Korsett, unter dem das Kind keinen Platz zu haben scheint. Und ich kenne aber gleichzeitig manche Beispiele, bei denen die Frau, sobald sie Hilfe bekommen hat und das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, sich aus ganzem Herzen für ihr Kind entscheiden konnte und unheimlich froh ist, dass dieses Kind auf die Welt kommen durfte. Und ich finde, deshalb muss man, wenn man von der sogenannten Wahlfreiheit spricht, auch immer schauen, was sind denn die Konsequenzen für die Frau, die sie fürchten muss, wenn sie sich für oder gegen das Kind entscheidet. Und ich glaube, erst dann, wenn sie wirklich zwei gleichwertige Optionen hat, sagen kann, ich stehe mit dem Kind nicht schlechter da als ohne das Kind. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar noch ein Kind und ich kann trotzdem eine Ausbildung machen und ich bin trotzdem ein wertvolles und angenommenes Mitglied der Gesellschaft, dann kann man von Wahlfreiheit sprechen. Im anderen Fall, denke ich, ist das nicht so.
Also man muss unterscheiden im Begriff der Freiheit, auf welcher Ebene sie stattfindet. Diese Wahlfreiheit, die suggeriert ja ein bisschen, ich kann das einfach frei entscheiden. Aber wir merken schon, da steckt ja viel mehr dahinter. Und vielleicht können Sie das mal schildern? Welche Schwierigkeiten kommen denn auf eine Frau herein, die merkt, sie ist einfach ungewollt schwanger und oder vielleicht auch anders konstellierter, aber welcher Druck kommt denn auf so eine Frau, damit wir verstehen, in welchem schwierigen Entscheidungsprozess sie sich befindet?
Ich glaube, das sind zum einen die Situationen ganz, 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 ganz individuell. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel die Frau in der Ausbildung nehmen oder auch das junge Mädchen in der Schule oder kurz nach Beendigung der Schule, dann haben Sie da einfach einen Lebensentwurf, der in dem Moment von so einem Kind massiv gestört wird. Denn als nächstes stünde eigentlich an, ein Studium zu beginnen oder eine Ausbildung zu beginnen. Und das sind in gewisser Weise gesellschaftliche Vorgaben, wo von der Frau auch eine gewisse Einsatzbereitschaft gefordert wird und eine gewisse Verfügbarkeit. Und die ist natürlich im ersten Moment mit dem Kind nicht mehr so da. Aber da, denke ich, ist es dann auch die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wollen wir wirklich Frauen dazu bringen, dass sie sich gegen das Leben, gegen ein Kind entscheiden, für die Ausbildung? Oder wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, auch was von der Hoffnung, die so neues, entstehendes Leben in ihnen mitbringt, dass sie die auch spüren dürfen und dass sie Wege aufgezeigt bekommen, wie sie das schaffen können, indem man ihnen Hilfe zur Seite stellt, sei es finanzielle Hilfe, sei es auch praktische Hilfe in Form von einem Babysitter, dem die Frau das Kind dann auch gerne anvertrauen kann. Und wo sie dann einfach merkt, es ist kein Widerspruch, dass ich mein Kind habe und es ist auch kein Widerspruch, dass ich eine Ausbildung mache, dass ich wirtschaftlich gut gestellt bin. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen möchten.
Also mit dieser Entscheidung für das Kind ist das Leben noch nicht komplett verbaut, wie man vielleicht die Befürchtung haben könnte, sondern es ändert sich natürlich, man hat Verantwortung für ein kleines Wesen, man kann nicht nur für sich selber so schauen, wie sich das alles entwickelt, das beeinflusst natürlich vieles und doch sagen sie, dass es möglich ist, ganz genauso ins Studium zu gehen, eine Ausbildung zu machen, in den Beruf zu gehen. Ja, da braucht man, aber man braucht eben auch Hilfe.
Genau, man braucht Hilfe. Ich habe es ganz konkret gesehen bei 1000 Plus, wie dort auf die Frauen eingegangen wird, dass die Beratung sehr persönlich ist und sehr individuell ist, dass vor allem auch die Hilfe völlig unbürokratisch funktioniert. Sprich 1000 Plus, was ich in vielerlei Hinsicht ein sehr positives Beispiel finde und immer wieder gern anbringe, hat zum Beispiel ein bundesweites Helfernetzwerk, wo Frauen, die ungewollt schwanger sind, auch praktische Hilfe erfahren können. Zum Beispiel, indem ihnen eine erfahrene Mutter in den ersten Wochen und Monaten zur Seite steht, wo sie aber auch ganz praktisch finanziell oder materiell unterstützt werden können durch einen monatlichen Zuschuss, zum Beispiel für eine größere Wohnung, wenn es daran hapert, oder auch indem Kinderwägen und Kinderkleidung zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, das sind einfach so Beispiele und Lichtblicke, die zeigen können, was möglich ist, wenn man sich denn für die Mutter und das Kind einsetzen möchte.
Können wir noch vielleicht ein Thema ansprechen, das Thema, gerade wenn man eine Wahl trifft, trifft man eine Entscheidung. Und bei Entscheidungen ist es ein Unterschied, ob eben das eine Entscheidung ist, die halt vorübergehend ist, die man auch wieder rückgängig machen kann oder verändern kann, je nachdem, ob ich jetzt, wenn ich die falsche Hose gekauft habe, kann ich sie zurückgeben, eine andere bekommen. Das ist ja schwierig in dem Bereich, wenn ich hier eine Entscheidung treffe, eben zum Beispiel für einen Schwangerschaftsabbruch, das kann ich ja nicht mehr zurücknehmen. Was macht es mit einem Menschen, wenn er so eine Entscheidung trifft und das ist ja eine endgültige Entscheidung?
Das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Es gibt Frauen, die tatsächlich sagen, dass sie damit, dadurch nicht groß belastet werden und die relativ schnell wieder in den Alltag zurückgehen können. Es gibt aber auch viele Frauen und ich denke, das sind auch oft Frauen, die sich nicht trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil dieses Thema immer wieder Wunden aufreißt, die es bitter bereuen, die Trauer empfinden und obwohl sie dieses Kind nie gekannt haben, es schmerzlich vermissen und die in Gedanken immer die einzelnen Lebensabschnitte ihres Kindes mitverfolgen. Jetzt wäre der erste Kindergartentag gewesen, heute hätten wir die Schultüte gepackt. Und ich glaube, das zeugt einfach auch von dieser tiefen Verbindung, die Mutter und Kind schon in diesen ersten Lebenswochen entwickeln und die man einfach nicht außer Acht lassen darf. Und deshalb finde ich auch so schade, dass man in dem Zusammenhang immer nur vom Embryo spricht, weil ja, das mag der biologische Fachbegriff sein, aber letztlich handelt es sich um ein Kind. Und ich glaube, das ist nicht sehr bekannt, aber zwischen der 8. und 12. Lebenswoche bekommt das Kind bereits seinen Fingerabdruck. Das heißt, es ist schon individuell erfassbar von seinen biometrischen Zeichen her. Und das zeigt eigentlich, dass man hier immer von einem Menschen spricht, der aus dem Leben gerissen wird. Und ja, eine Mutter, die im Grunde genommen schon Mutter ist in diesen ersten Wochen, aber die sich dann endgültig dagegen entscheidet. Und das reißt eine körperliche und eine seelische Wunde in viele Frauen.
Beispiel ist ja auch, wenn ein Kind während der Geburt stirbt, nicht während der Geburt, sondern auch schon während der Schwangerschaft. Die Mütter, die ich kenne, die das erleben, das ist für die ein tiefer Einschnitt, eine große Last, großes, also kürzlich gehört von einer Mutter, die ihr Kind verloren hat, 3 Tage lang hat sie durchgeweint. Spielen sich auch die Hormone auch eine ganz große Rolle. Also es ist nicht nur psychisch, sondern der ganze Körper ist ja da auch betroffen. Es ist in so einem Fall, und das kann auch sein, dass auch da das Kind nicht unbedingt gewollt war, aber wir haben es gesagt, okay, komm, jetzt kriegen wir das Kind, wir wollen es, wir entscheiden uns dafür und dann geht es verloren. Also wenn ich diese Beispiele höre, das trifft mich auch immer sehr, was es auch mit den Müttern macht. Und das vergessen die nie. Das Kind wird beerdigt, es gibt immer wieder einen Gedenktag für das Kind, es ist ein Teil der Familiengeschichte, auch wenn es dann letztlich nicht zur Welt kommen konnte. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch hier schon ja nicht nur ein Embryo unterwegs war, sondern eben ein richtiger Mensch, der eben dann, eben, aber es eben nicht auf die Erde geschafft hat.
Ja, es hängt nicht davon ab, ob der Mensch gewollt ist oder nicht, dass ihm seine Würde gibt. Der Mensch in dem Moment, ab dem Zeitpunkt der Empfängnis, ab dem Zeitpunkt der Zeugung, hat er diese Menschenwürde nach unserem Verständnis. Und das ist das, was wir auch an dem Marsch fürs Leben zum Ausdruck bringen wollen.
Also wir verstehen, diese Entscheidung ist natürlich total schwierig, um eben auch mal in dem Beispiel zu bleiben vom Schwangerschaftsabbruch. Aber es geht eben nicht nur um die Freiheit der Frau, also diese Entscheidung, sondern eben es geht auch um das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit des Lebens, das sie in sich trägt. Und das würde ich gerne jetzt mal auf eine ganz andere Ebene, Frau Dr. Fackler, stellen. In Australien, wie auf der ganzen Welt, wird nach einem Impfstoff gesucht gegen Covid-19. Mhm. Und gerade dort hat ein australischer Bischof ganz dringenden Appell an die Regierung losgelassen. Schaut bitte, dass ihr bei diesem Impfstoff keine Föten verwendet, kein ungeborenes Leben verwendet, um Leben zu schützen, quasi anderes Leben zu verwenden, was zerstört wurde, um eben darauf rückgreifen zu können. Können Sie das ein bisschen erklären, was da passiert?
Es ist so, dass zur Gewinnung mancher Impfstoffe Stammzellen aus Embryonen verwendet werden. Und gerade im aktuellen Fall von Covid-19 ist das eben ein Versuch, um möglichst schnell an einen Impfstoff zu kommen. Nur, wie der Name schon sagt, embryonale Stammzellen, das bedeutet, dass ein abgetriebenes Kind dafür verwendet wird, um an einem Impfstoff zu forschen.
Kann man das, ist es nur in Australien, dass es ein Thema ist, oder ist es auch in weltweit oder auch hier bei uns im deutschsprachigen Raum ein Thema?
In Deutschland sind da die Bestimmungen um vieles strenger. Und man muss sagen, dass es auch Gott sei Dank für viele Impfstoffe Alternativen gibt, wo keine embryonalen Stammzellen verwendet werden müssen. Aber es ist, ich würde sagen, ein weltweites Problem, dass an embryonalen Stammzellen unter anderem geforscht wird, um Impfstoffe zu gewinnen.
Aber hier spricht man eben von embryonalen Stammzellen. Das klingt eben sehr distanziert. Da ist menschliches Leben drin. Es ist menschliches Leben. Und je nachdem, wie man das eben definiert, kommen wir zu einem anderen Ergebnis. Aber ich verstehe natürlich gut, dass man hier sagt, einerseits ist die Not, wirklich einen Impfstoff zu finden, riesengroß. Wir müssen gucken, dass es gelingt, dass es geschieht. Aber auf Kosten von jedem Preis.
Das ist auch das, was wir immer wieder sagen, worauf wir immer wieder hinweisen, dass es wichtig ist, auch den Menschen in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Und es ist ein großes ethisches Dilemma zu sagen, man verwendet getötete Menschen, um anderen Menschen dadurch zu helfen. Und das ist ja letztlich das, was durch die Forschung an embryonalen Stammzellen passiert.
Sagt Dr. Sina Fackler, sie ist die stellvertretende Landesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben im Landesverband Bayern. Mit ihr sprechen wir gleich mehr über dieses Thema, ja, Leben, Lebensschutz, über den Marsch für das Leben. Gleich mehr. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Unser heutiges Thema in der Lebenshilfe, der Marsch für das Leben. Wir gehen auf die Straße, weil jedes Leben kostbar ist. Mit auf die Straße gehen wird am 19. September 2020, jetzt im Herbst, Dr. Sina Fackler. Sie ist die stellvertretende Landesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben des Landesverbandes Bayern. Und sie ist mit mir verbunden. Dr. Sina Fackler, ich bin Bodo Klose. Ja, jetzt haben wir über das Thema so ungeborenes Leben gesprochen, auch in Bezug auf Covid-19. Was mich interessieren würde, auch in Ihrer Biografie, Sie haben ja auch mit behinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet, Frau Dr. Fackler. Da ist ja schon ganz viel geschehen eigentlich. Ich erinnere mich an Zeiten, da wurde ja auch sehr für das behinderte Leben, für die Handicapped People gekämpft und sich engagiert. Da ist ganz viel passiert, ob körperliche Behinderung oder geistige Behinderung. Sehen Sie das auch so, dass da schon viele Erfolge errungen worden sind in der Gesellschaft, oder sehen wir da auch, könnte da auch noch mehr passieren?
Ich würde Ihnen da auf alle Fälle zustimmen, dass sehr viel passiert ist, dass es unheimlich viele Einrichtungen gibt, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern, dass auch gerade im schulischen Bereich sehr viel dafür getan wird, Kinder mit Behinderung einzubinden, um ihnen eine möglichst gute Ausbildung zu ermöglichen. Aber ich denke, es ist auch noch viel Luft nach oben.
Dieser Punkt 2 im Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Also das schwingt ja ein bisschen mit. Also wenn jemand körperlich eingeschränkt ist, ist er ja schon dann gemäß dieser Formulierung ja schon ein bisschen im Nachtreffen. Müsste das nicht anders formuliert sein, oder wie kann man das helfen, dass man sagt, auch wenn jemand eben nicht so unversehrt ist, wie es hier formuliert ist, ja, das ist trotzdem ein wunderbares Leben. Also ich kenne Behinderte, die leben und die freuen sich, und wir kommen super miteinander aus. Die leben ganz normal, also auch wenn sie eben eine körperliche oder auch eine geistige Einschränkung haben, aber man kommt mit, das ist ein gutes Miteinander. Also Kontakte zur Arche, zu dieser Lebensgemeinschaft, wo eben Behinderte und Nichtbehinderte zusammenleben, das geht eigentlich ganz gut. Aber gerade dieser Begriff körperliche Unversehrtheit, der steckt da ja schon im Gesetz drin.
Das Grundgesetz regelt ja unter anderem das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern oder auch zwischen den Bürgern. Und für diese körperliche Unversehrtheit ist zunächst mal niemand verantwortlich. Dafür gibt es biologische Gründe. Und ich denke, was man aber daraus ableiten kann, ist, dass man auch Menschen mit Behinderung eine Gesellschaft ermöglicht, in der sie auf unkomplizierte Weise mitleben können und in der sie sich vor allem auch willkommen fühlen. Das ist, denke ich, der Auftrag, der an die Gesellschaft aus diesem Artikel entspringt.
Sich willkommen fühlen im Leben. Das ist ein tolles Bild für die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der jeder willkommen ist. Ja? Und es wurde, finde ich, auch gerade in diesem Bereich der Handicapped People, ob gehörlos oder auch sehbehindert, auch geistig behindert, da wurde ganz viel getan, aber es kann auf jeden Fall noch mehr sein. Also das sollte man gar nicht ins Hintertreffen stellen, sondern es soll weitergehen. Aber ich finde, oft ist es ja so, wenn man jetzt über das Leben spricht und das Lebensrecht, dann ist es quasi schon etabliert eigentlich. Da muss man gar nicht mehr über Behinderung oder Nichtbehinderung sprechen, sondern da geht es mehr noch um die Grundentscheidungen, eigentlich um das überhaupt Leben oder nicht Leben. Aber ich fand es wichtig, weil Sie eben in Ihrer Biografie das drin haben, mit Behinderten gearbeitet zu haben, dass wir das auch ansprechen. Kommen wir noch zum Lebensende, Frau Dr. Fackler. Da geht es ja auch wieder in die Richtung, da trifft man Entscheidungen, die ein Leben dann auch tatsächlich beenden können, wo es um dieses ja, Thema Sterbehilfe zum Beispiel geht, wie nicht aktiv oder aktiv die sein kann. Ich werde am kommenden Donnerstag eine Lebenshilfesendung machen, auch zum Thema Suizid. Also da, das wird auch mehr aus seelsorgerischer Sicht sein, mit jemandem von der Telefonseelsorge, der berichten kann, ja, wie geht's eigentlich Menschen, die in so eine Situation kommen? Auch hier wieder das Thema, ist das überhaupt eine freie Entscheidung? Am Lebensende sich da, gibt's sowas wie ein Freitod, ja? Aber das Thema, das Leben im Alter. Vielleicht können Sie da nochmal einen Satz sagen, wo Sie da gerade stehen, auch mit Ihrer Organisation der Christdemokraten für das Leben. Was sind so die Knackpunkte im Moment, über die man diskutiert? Gerade auch im Bezug aufs Lebensende.
In Bezug aufs Lebensende wird ja gerade die aktive Sterbehilfe in ihren verschiedenen Abstufungen heiß diskutiert. Gerade wenn man nach Belgien und in die Niederlande schaut, die dort wesentlich lockerere Bestimmungen haben, wird immer wieder gefragt, was da auch in Deutschland möglich ist. Und ich muss sagen, dass Gott sei Dank momentan in Deutschland der Lebensschutz am Ende des Lebens noch relativ stark ist und dass wir sehr dafür kämpfen, dass die Palliativmedizin ausgebaut wird, um Menschen eben ein würdevolles und ein gutes Hinübergehen in das ewige Leben zu ermöglichen.
Also Palliativmedizin im Sinne von, man gibt Medikamente, die den Sterbeprozess, im Sterbeprozess Linderung verschaffen. Kann man das so formulieren?
Ja, das kann man so formulieren.
Okay. Also das sind die Themen, die da stattfinden. Und ja, auch da die Frage natürlich, ja, wenn jetzt jemand merkt, ich bin eigentlich, ja, kann mich selber nicht mehr, ja, bin nicht mehr bewegungsfähig. Ich komme ja Fragen auf, wie falle ich meinen Verwandten nur noch zur Last? Das sind Fragen, die da auftauchen. Oder an sich selber. Gibt Beispiele, wo jemand gesagt hat, okay, jetzt bin ich an Parkinson erkrankt, das kann nur noch schlechter gehen. Will ich das überhaupt? Will ich da nicht, sollte da nicht einfach meinem Leben ein Ende setzen? Ja. Auch hier, wie ist es mit der Würde des Lebens in Krankheit und im Sterbeprozess?
Die Würde des Menschen ist unantastbar und ist unabhängig von gesundheitlichen oder von psychischen Zuständen. Und es ist eine große Tragik, dass Menschen sich in der Gesellschaft nicht mehr willkommen fühlen, dass sie Angst haben, sie fallen Menschen zur Last, wenn sie nicht mehr funktionieren können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Grundsorge, die da mitschwingt, dass ich einem anderen Menschen zur Last falle und dass ich vielleicht auch abhängig werde. Und genau das ist, denke ich, etwas, wo man auch gegensteuern muss, wo man Alternativen aufzeigen muss, dass eben diese Angst vor dem Alleinsein und vor dem zu Last fallen gar nicht erst aufkommt. Es war in den Niederlanden im Jahr 2017 ein ziemlich tragischer Fall, wo eben eine Frau in der Patientenverfügung festgesetzt hatte, sie wolle sterben, ich glaube, nachdem sie die Alzheimer-Diagnose erhalten hatte, wenn ihr Zustand nicht mehr lebenswürdig, nicht mehr menschenwürdig ist. Und als dann für ihren Mann und ihre Ärzte dieser Zustand erreicht war, sollte ihr das tödliche Medikament verabreicht werden und sie hat sich aber wohl dagegen gewehrt. Und ist dann aber trotzdem, ihr wurde das Medikament dann aber trotzdem verabreicht, eben mit dem Hinweis darauf, dass sie ja früher einmal gesagt hätte, wenn dieser Zustand eintritt, dann möchte sie nicht mehr leben müssen. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie unheimlich schwierig es ist, so etwas im Vorhinein festzulegen und wie sehr Menschen dann aber doch noch am Leben hängen und sich eigentlich wünschen, dass jemand in diesen letzten, vielleicht auch schweren Tagen und Wochen bei ihnen ist und bei ihnen am Bett sitzt, die Hand hält und aber nicht mit medizinischen Mitteln aus Angst davor, zu Last zu fallen, freiwillig aus dem Leben scheiden muss.
Mhm. Dieser Wunsch, dass man also jetzt jemanden hat, der einen begleitet. Ja, ich habe was gestern, wo ich gehört habe, wie der emeritierte Papst Benedikt in der trotz Corona-Krise zu seinem sterbenskranken Bruder gefahren ist und ihn begleitet hat in seinem Tod. Das war, fand ich, ein ganz starkes Zeugnis, trotz all dieser Gefahr, die natürlich im Moment gerade da ist, auch durch die Corona-Situation, dass er ihn begleitet hat. Das ist also dieser eigentlich eine ganz wichtige Sache, dass man nicht alleine stirbt. Und wenn dann jemand sagt, ja, also ich möchte dann eigentlich euch nicht zur Last fallen, ist es denn wirklich so oder ist es eher so, ja, eigentlich ein Hilfeschrei, seid doch bitte bei mir?
Ich glaube, da haben Sie ganz recht. Es ist ein Hilfeschrei danach, dass die Familie, dass vielleicht auch enge Freunde einen in dieser schwierigen Situation mittragen. Und das ist, denke ich, ähnlich wie es auch einer Frau geht, die vor die Wahl gestellt wird, Abtreibung oder nicht. Wenn Hilfe da ist, dann entscheidet sie sich oft für das Leben und für das Kind. Und in einer ähnlichen Situation, denke ich, befindet sich dann auch ein Mensch am Ende seines Lebens oder in vielleicht auch junge Menschen mit schwerer Krankheit, die sich eigentlich nicht sehnlichster wünschen, als dass da jemand ist, der für sie da ist und der mit ihnen geht. Dass einfach dieses Aufgehobensein in einer Familie, in einem Freundeskreis, das ist, was irgendwo auch die Qualität einer Gesellschaft ausmacht und dass es das ist, was der Mensch in seinem Innersten braucht.
Umso heftiger war jetzt eben auch die Situation. Es ist gelockert, aber immer noch Begrenzungen natürlich drin. Überhaupt alte Leute in Pflegeinstitutionen zu besuchen. Es war eine Weile lang sogar richtig verboten. Man konnte gar nicht reingehen. Manchmal durfte nur eine einzelne Person reingehen. Ein befreundeter Mann, der ist jetzt gerade ins Krankenhaus gekommen. Er darf nur noch von einer Person jetzt in dieser Zeit besucht werden. Also es sind schon noch starke Begrenzungen da. Aber zum Glück lockert sich es auch wieder, dass man zumindest eine Begleitung machen kann. Aber das ist natürlich eine total schwere Situation gewesen durch diese Situation, dass dann die Menschen wirklich alleine waren. Und da ist die Frage, ja, würde ich jetzt mal fragen, könnte auch eine politische Institution wie Sie sagen, wir müssen eigentlich uns noch stärker engagieren, dass die Menschen nicht alleine und einsam sind, gerade auch in so einer Situation? Oder ist da dann das Gesundheitsministerium einfach im Vordergrund?
Das liegt leider nicht direkt in unserer Hand. Die Entscheidung liegt natürlich beim Gesundheitsministerium, dann dort, wo Spielraum ist, natürlich auch bei den einzelnen Krankenhäusern oder Seniorenheimen, was die für angemessen halten. Aber was wir auf alle Fälle tun können, das ist, Briefe zu schreiben an die Abgeordneten, an den Gesundheitsminister, um dort einfach auch auf die Folgen hinzuweisen, aus persönlicher Erfahrung vor allem auch, was dieser Lockdown für die Menschen in Pflegeheimen und in Krankenhäusern bedeutet, die ja gerade, weil sie momentan in einer schwachen Position sind, besonders auf ihre Lieben und ihre Mitmenschen angewiesen sind.
Und also wir hören auch raus, das Herz auch der Leute für das Leben ist, dass Menschen nicht alleine sind in dem Entscheidungsprozess, ob es um einen Schwangerschaftsabbruch geht, dass sie da getragen sind, dass sie da begleitet sind, ermutigt werden für das Leben, dass das stattfinden kann, dass man das nicht zu schnell auch so eine Entscheidung trifft, auch am Lebensende, dass man Perspektive bekommt, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, die wir jetzt auch gerade so merken jetzt in der Sendung. Und ja, Sie können gerne mit Dr. Sina Fackler noch mehr ins Gespräch kommen. Wenn Sie Fragen haben zur Arbeit der CDL, der Christdemokraten für das Leben, wenn Sie fragen, ja, was kann man denn tun, wie kann man sich da engagieren, was kann man machen? Es gibt viele Leute, die sich für das Leben engagieren. Vielleicht kann Frau Dr. Fackler Ihnen da noch eine Idee mitgeben. Der Marsch für das Leben wird am 19. September sein. Wenn Sie Fragen haben, wer da hingeht wieso, einfach kommen Sie mit uns ins Gespräch. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008. Unser Thema, der Marsch für das Leben. Wir gehen auf die Straße, weil jedes Leben kostbar ist. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott, hören mit dem Herzen. Diese Lebenshilfe, heute das Thema der Marsch für das Leben. Wir gehen auf die Straße, weil jedes Leben kostbar ist. Am 19. September wird dieser Marsch für das Leben in Berlin stattfinden. Vielleicht bekommen Sie durch diese Sendung auch noch Lust und Freude, dahin zu gehen. Wer hingehen wird, ist Dr. Sina Fackler. Sie ist die stellvertretende Landesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben im Landesverband Bayern. Und mit ihr bin ich im Gespräch. Mein Name ist Bodo Klose. Sie können auch gerne noch mit uns ins Gespräch kommen zu diesem Thema. Ja, das Leben ist kostbar. Um was geht's bei dieser Arbeit der CDL, der Christdemokraten für das Leben? Was kann man tun? Wie kann man sich engagieren? Gibt's praktische Ideen, zum Marsch für das Leben zu gehen? Kommen Sie mit uns ins Gespräch, die 089 517 008. 008 ist die Telefonnummer für diese Sendung. Ich sag's nochmal. 089 517 008 008. Vielleicht haben Sie ja schon entschieden, dass Sie hingehen. Können Sie erzählen, warum Sie hingehen, was Sie bewegt zu diesem Thema? Frau Dr. Fackler, gerade ist ja auch ein großes Ding, wenn Menschen auf die Straße gehen, Demos machen. Wie kann das funktionieren? Wie ist das Corona-kompatibel? Wie machen Sie das jetzt auch? Wie ist es für diesen Marsch für das Leben organisiert? Macht das ja, also einerseits, Sie engagieren sich für das Leben, aber ist da auch eine Gefährdung der Gesundheit mit drin? Wie sehen Sie das aktuell?
Wir ermutigen unsere Teilnehmer natürlich, sich unbedingt an die vorgegebenen Abstandsregeln zu halten. Das heißt, 1,5 Meter Mindestabstand zwischen Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, dann. Es herrscht natürlich auch Maskenpflicht für Erwachsene. Ausgenommen sind davon Kinder unter 6 Jahren sowie Menschen mit Attest. Und ich glaube, was ich unseren Teilnehmern einfach mal so als Vorschusslorbeeren mitgeben kann, es sind Menschen, in deren sozialer DNA Respekt und Lebensschutz liegen. Von daher machen wir da keine großen Sorgen.
Ich meine, dieser Marsch für das Leben findet ja schon seit vielen Jahren statt. Rechnen Sie damit, dass der dann dieses Jahr anders ist, einfach auch von der Grundsituation her?
Das ist schwer zu sagen. Ich muss gestehen, ich bin aktiv in die Planung nicht involviert. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass es auch in vielerlei Hinsicht erfreulicherweise wenig anders sein wird im Vergleich zu anderen Marsch für das Leben aus vergangenen Jahren. Was dieses Jahr verstärkt beworben wird, ist zum Beispiel, sich dezentral zum Marsch für das Leben zu treffen, sprich in der Gemeinde oder zu Hause mit anderen zu treffen und den Marsch für das Leben über den Livestream zu verfolgen. Oder aber auch natürlich im Rahmen der momentanen Vorgaben bei sich im Ort auf einem öffentlichen Platz eine Übertragung zu organisieren, um so den Marsch für das Leben auch in die eigenen Gemeinden und in das eigene Lebensumfeld zu bringen.
Mhm. Mal gespannt, wie die Hörer darauf reagieren, mit welchen Beispielen sie kommen, wie sie vielleicht auch an dem Marsch für das Leben teilnehmen in Berlin oder eben auch regional. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, Frau Brettnacher. Hallo.
Ja. Die Sendung interessiert mich sehr. Ich habe das miterlebt vor 40 Jahren. Da wurde mir gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das hat mich damals so schockiert. Und da habe ich geantwortet, was ist, bleibt, Herr Doktor. Es gibt nichts anderes. Es bleibt. Und wir haben ein sehr gesundes, munteres Kind bekommen. Und jetzt ist der Marsch fürs Leben. Da machen wir schon seit voriges Jahr, vor 2 Jahren haben wir schon mitgebetet. Jetzt wollte ich fragen, kriegt man vielleicht irgendeine Vorlage in der Hand, wo man kann mitbeten, was sie Besonderes haben? Nach Berlin kommen können wir nicht. Wir können aber im Gebet mitmachen.
Das ist wunderschön. Vielen Dank, Frau Brettnacher, auch für das Zeugnis, was Sie gerade gebracht haben. Ich möchte Ihnen empfehlen, im Internet auf bundesverband-lebensrecht.
Das kann ich leider nicht. Ich habe kein Internet. Vielleicht könnten Sie meine Adresse geben, wo ich mich könnte hinwenden, dass ich sowas bekommen könnte. Weil voriges Jahr, ich habe das aber nicht, das war für das Leben, hatten die so eine kleine Broschüre rausgegeben.
Ja, dann würde ich Sie bitten, vielleicht beim Hörerservice anzurufen. Dort werde ich hinterlegen, wie Sie auch offline an Informationen über den Marsch für das Leben
sehr nett
kommen können.
Da könnte man vielleicht eine Novene halten und mitbeten.
Genau, sehr schön. Vielen Dank für Ihr Engagement im Gebet für den Marsch für das Leben. Das ist das, was uns auch den Rücken stärkt.
Ja. Frau Brettnacher, danke auch. Darf ich noch mal fragen? Also Sie hatten das damals erlebt vor 40 Jahren.
Ja.
Diese Schwierigkeit, dass auch alles Mögliche auf Sie eingedrungen ist, dieser Druck, der auf Ihnen gelastet ist.
Und ich bin heimgekommen, habe geweint und hat zu meinen, ich habe größere Kinder schon gehabt damals, habe zu denen gesagt, wie bekommen die jungen Frauen es so leicht gemacht? Das war meine Reaktion. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie kann man direkt sowas sagen? Das fand ich damals nicht gut.
Und mussten Sie damals alleine die Entscheidung treffen? Oder wie haben Sie das gemacht?
Hat nur, wie ich gesagt habe, ich habe kein Problem, ich bin nicht krank, ich bin schwanger. Mhm. Und da sagt er direkt, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das hat mich schockiert. Irgendwie mal zu hören, ob ich positiv oder negativ dazu stehe. Er wusste das ja gar nicht. Das hat mich gestört, da direkt von Anfang an dagegen argumentiert wurde.
Frau Brettnacher, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihr Zeugnis. Alles Gute für Sie und für Ihre Familie.
Ja, danke sehr. Gleichfalls.
Dankeschön. Frau Dr. Fackler, das ist ja ein wichtiges Beispiel, das eben sie erzählt hat. Ich meine, das war vor 40 Jahren. Es hat sich natürlich in diesen 40 Jahren auch vieles getan. Man hat sich schon engagiert. Und doch ist es auch hier heute so, wenn man eine Beratung sucht in so einer schwierigen Situation, man trifft ja nicht leichtfertig so eine Entscheidung. Man sagt ja nicht zack, 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 das mache ich, sondern man braucht ja eine Beratung. Wie kann es passieren, dass man dann, oder passiert es halt auch noch, dass man dann relativ schnell so eine Entscheidung kriegt, sie haben die und die Möglichkeit, relativ nüchtern, was man so machen kann. Wie wichtig ist eine Beratung in so einer Situation?
Ich glaube, eine Beratung in so einer Situation ist immens wichtig, weil es der Frau das Gefühl gibt, sie steht mit der schwierigen Nachricht, dass das Kind vielleicht behindert sein wird, vielleicht auch nur kurz nach der Geburt sterben wird, nicht alleine da. Und ich glaube, dass es vor allem auch wichtig ist, dass man schaut, wo lasse ich mich beraten. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Der Gesetzgeber fordert die Beratung vor dem Schwangerschaftsabbruch, weil er eben doch sagt, es ist ein menschliches Leben, das beendet wird. Und das sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Aber wie die Beratung dann aussieht, das hängt natürlich auch sehr stark von den Beratern ab. Und ich kann da nur die Beratung von 1000 Plus empfehlen, die ich schon seit vielen Jahren verfolge und von deren positiven Beispielen ich persönlich immer wieder berührt bin, weil ich einfach immer wieder dadurch sehen darf, dass es wert ist, um dieses kleine Leben zu kämpfen, dass es wert ist, mit der Frau durchzugehen, durch diese schwierigen Zeiten auch teils mit den Familien mitzugehen, mit den Männern mitzugehen. Das sind ja Neuigkeiten, die nicht nur die Frau betreffen, sondern auch deren direktes Umfeld. Und ja, wie viel Glück und Freude daraus dann entstehen kann.
Also eine ganz wichtige Hilfe auch an wen dann, oder die Frage, an wen man sich dann eben wendet. Und da ist natürlich die Frage, ob der oder diejenige, die beraten, auch ein Gespür haben für das, dass man überhaupt gläubig ist und eben da auch Werte dafür einsetzt. Das macht ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt einfach auch schon zu welchem Arzt ich zum Beispiel gehe, ist ja schon eine Entscheidung, ob ich weiß, der kann mich verstehen mit meinem Anliegen, auch vom Glauben her Sachen zu bewerten, diese Werte mit einzubeziehen, oder eben ob er das gar nicht auf dem Schirm hat, ob das jetzt ein Arzt ist oder auch eine Beratungsstelle.
Das ist auf alle Fälle unheimlich wichtig, wobei ich gerade beim Lebensschutz auch immer wieder sehe, es sind nicht nur christliche Vereinigungen, die sich für den Lebensschutz stark machen, sondern es gibt auch säkulare Stimmen für das Leben. Und ich glaube, dass es zeigt auch auf sehr schöne Art und Weise, dass es ein Thema ist, das nicht nur von Kirchen ernst und wahrgenommen wird, sondern dass dafür eigentlich ein breiterer gesellschaftlicher Konsens da ist, als man es vielleicht annimmt.
Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit hier in der Sendung. Ich gebe nochmal die Hörernummer durch. Vielleicht wollen Sie auch noch mit an unserem Gespräch sich beteiligen. Vielleicht haben Sie Fragen zu den Christdemokraten für das Leben, wie die sich politisch engagieren für das Leben. Es ist ja die einzige Organisation in Deutschland, die es wirklich schafft, parlamentarisch und politisch sich zu engagieren. Es gibt sonst viele Organisationen, die einfach ja das als Vereine machen, was auch super ist, dass man sich eben engagiert. Und die Frage ist auch, wie man sich da vielleicht vernetzen kann. Vielleicht haben Sie Fragen dazu oder nochmal Fragen zum Marsch für das Leben am 19. September. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008.
Kleiner Mensch im Mutterleib, nicht gewollt, nur akzeptiert.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind hier live auf Sendung zum Thema der Marsch für das Leben. Wir gehen auf die Straße, weil jedes Leben kostbar ist. Und jetzt kommen doch noch einige Anrufe herein. Ich freue mich. Aus Kempten begrüße ich Frau Daub. Grüß Gott, Frau Daub.
Ja, grüß Gott. Das war Dr. Herr Klose und Frau Dr. Fackler. Frau Dr. Fackler, ich finde es ganz toll, Ihre Arbeit. Ich möchte Sie ganz arg loben für Ihren Einsatz. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass die CDU für das Leben sich einsetzt. Das finde ich ganz wichtig. Und ich war letztes Jahr in Berlin beim Marsch für das Leben, hat mir ganz gut gefallen. Ich habe mich dort in der Gemeinschaft aufgehoben gefühlt. Es hat mir gut gefallen, diese Demonstration, die friedliche Demonstration. Und ich wollte dieses Jahr wieder hinfahren, aber ich habe niemanden gefunden, der mitfährt. Vielleicht fahre ich wieder allein hin. Ich bin schon über 80 Jahre alt. Und vielleicht fahre ich mit dem Zug wieder hin. Ich weiß es noch nicht genau. Gerade Corona hatte ich ein bisschen Bedenken und deswegen habe ich auch niemanden gefunden, der mitfährt. Ich bin letztes Jahr auch allein hingefahren und es ist halt im Hotel halt dann sehr teuer, wenn man allein ist. Doppelzimmer wäre günstiger, da hat die Bahn günstige Angebote und es fährt ja auch ein Bus hin von der Jugend 2000, aber die fahren halt durch die Nacht durch und gehen zur Demonstration und dann fahren sie am gleichen Tag wieder zurück. Also abends ist es mir zu anstrengend, das kann ich leider nicht machen.
Das immer schaut, ich schaffe es
doch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich es doch schaffen würde.
Ja.
Ich wünsche der Demo ganz viel, dass doch viele Leute kommen und dass einfach die Politik aufmerksam wird, die Politiker aufmerksam werden und auch die Menschen, dass das sein muss, dass man das Leben schützen muss, dass wir nicht das Recht haben, über das Leben zu entscheiden.
Frau Daub, ganz herzlichen Dank und hoffentlich klappt es, dass Sie eben mit nach Berlin können. Frau Dr. Fackler.
Dankeschön, Frau Daub. Auch war für mich ermutigend, Ihre Worte zu hören und dass Sie auch selbst da zum Marsch für das Leben fahren. Das finde ich ganz toll. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es doch noch klappt.
Wunderbar. Aus Berlin ruft uns Veronika Kaspari an. Falls Sie zum Marsch für das Leben gehen, Sie haben ja dann keine weite Anreise, Frau Kaspari.
Nein, die ist nicht weit. Und es ist mir ein Bedürfnis, ein Zeugnis abzulegen. Und zwar mit 41 wurde ich schwanger, nachdem schon zwei Kinder da waren und mir nach dem zweiten Kind, was fast gestorben wäre, aber dann Gott sei Dank gesund geblieben ist wegen einer AB0-Unverträglichkeit, unbedingt von einem dritten Kind abgeraten. Und was ist, mit 41 werde ich schwanger. Ich war erschrocken, aber es war für mich klar, das Kind bleibt am Leben. Ich bin in die Schwangerenberatung, das war also noch zu DDR-Zeiten, 82. Also sofort abtreiben, das Risiko ist viel zu groß. Nein, meine Antwort kommt für mich nicht in Frage. Na, warum denn nicht? Nein, ich bin für das Leben, wenn ein Kind geboren ist. Und es wird krank, tötet man es doch auch nicht. Also hatte man mich dort abgewiesen, mich weitergeschickt. Wenn Sie das unbedingt wollen und wenn Sie dem Staat zur Last fallen wollen, mit einem, wenn es geboren werden sollte, das wird es wahrscheinlich gar nicht, das wird sicher eine Fehlgeburt oder eben eine Totgeburt. Und dann bin ich wieder nach einer anderen Stelle hingeschickt worden, bis ich dann irgendwann in der Charité gelandet bin und die mich genommen haben. Die erste Reaktion der Hebamme, die mich aufnahm, hat mich auch für verrückt erklärt. Und was war? Der Arzt, ein sehr netter Oberarzt, der hat gesagt, Frau Kaspari, wenn Sie das Kind haben möchten, dann werde ich dafür sorgen, dass es irgendwo gelingt, wie auch immer das Ergebnis ist. Und am heiligen Abend nach der Bescherung kam das Kind zur Welt. Wir haben zu Hause mit den großen Kindern noch die Bescherung, man waren schon 14 und 16 Jahre. Ja, und dann ging es ganz, ganz, ganz schnell, obwohl es eine furchtbar schwere Geburt werden sollte. Ein ganz gesundes Kind. Die Hebammen haben sich erschrocken, als das Kind, nachdem ich da war, ankam, plötzlich schon da war. Und alles gesund, kein Riss, nichts, nichts, ein ganz gesundes Kind. Und dieses Kind ist neben meinen beiden großen Töchtern unsere Stütze. Ich bin jetzt fast 80, mein Mann ist schon über 80. Die kümmert sich um uns. Wir sind in einer Großfamilie. Unsere Tochter, diese eben, hat jetzt inzwischen 5 Kinder. Also, wow. Ja, das. Und wir sind so glücklich, dass wir in so einer geborgenen Atmosphäre mit meinem Mann leben dürfen. Ich selbst bin auch nicht ganz gesund. Und ja, man muss dem Leben Ja sagen dürfen. Und als ich schwanger war, ich war natürlich sehr ängstlich und habe mir ausgemalt, was wird werden, und habe meinen Bauch immer gestreichelt und gesagt, liebes Kind, hab keine Angst, du bleibst am Leben, ich halte zu dir und die sollen mir erzählen, was sie wollen. Du wirst leben, entweder hier auf Erden oder kommst dann eben gleich in den Himmel. So, das war mein Zeugnis.
Frau Kaspari, ganz herzlichen Dank. Danke sehr.
Das ist schön, danke.
Also, man soll nicht aufgeben, man dranbleiben, es lohnt sich. Und wir haben hier wieder gehört, wie viele Ratschläge natürlich in verschiedenste Richtungen kamen, auch eben eigentlich Warnungen und zu sagen, das macht doch keinen Sinn. Und welches Zeugnis da drin steckt, welcher Segen jetzt heute auf der Familie liegt und eben auch wie der Segen weitergeht mit 5 weiteren Kindern. Das ist sehr bewegend. Wir sind schon am Ende unserer Sendezeit, deshalb jetzt wollen noch einige Hörerinnen und Hörer noch anrufen. Das schaffen wir leider nicht mehr. Bitte um Verständnis. Bedanke mich aber für die rege Teilnahme, jetzt gerade auch noch durch die 2 Hörerinnen, die angerufen haben, die das noch sehr bereichert haben. Frau Dr. Fackler, danke für Ihr Engagement. Vielleicht können Sie noch einen abschließenden Satz von Ihrer Seite sagen. Was sollte man noch gerade wissen, vielleicht auch gerade zu den Christdemokraten für das Leben?
Ja, zunächst mal meinerseits auch vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte bei Radio Horeb, über den Marsch für das Leben und auch die Christdemokraten für das Leben sprechen durfte. Was mir noch ein Anliegen ist, ist darauf hinzuweisen, wie man uns unterstützen kann. Und zwar, wir werden immer wieder gefragt, wie kann man euch unterstützen und ist das sehr zeitaufwendig? Und da kann ich sagen, ja, man kann uns unterstützen und zwar schlicht und einfach durch eine Mitgliedschaft. Es ist immer gut, wenn man im Rücken die Mitgliederzahlen hat. Momentan sind es zwischen 8.000 und 9.000 in Deutschland, wenn man vorstellig wird mit seinen Anliegen, um zu sagen, wir sind nicht alleine da, wir sind keine Splittergruppe, sondern es steht eine große Anzahl deutscher Bürgerinnen und Bürger hinter den Anliegen des Lebensschutzes. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und man bekommt circa 3 bis 4 Mal im Jahr Informationen über die Arbeit der Christdemokraten für das Leben zugeschickt und erfordert, wenn man nicht möchte, keinen weiteren Einsatz. Von daher, wenn Sie uns unterstützen möchten, dadurch, dass Sie Mitglied werden, würde ich mich sehr darüber freuen.
Die Adresse haben wir, also von den Christdemokraten für das Leben. Der Kontakt auch dazu, die Hauptstelle ist in Nordwalde. Für Sie hinterlegt bei dem Hörerservice, das ist die folgende Telefonnummer, da können Sie gleich anrufen und die Adresse von der CDL, den Christdemokraten für das Leben, erfahren. 08328 921 110. 08328 921 110. Ich habe jetzt während der Sendung gerade versucht, noch rauszufinden, ob es eine Gebetsbegleitung für den Marsch für das Leben gibt. Das hat eine Hörerin angefragt. Da bin ich jetzt auf die Schnelle nicht fündig geworden. Das kann sein, dass das jetzt nicht mehr klappt in der kurzfristigen Zeit. Von da bitte ich um Verständnis und vielleicht kann die Hörerinnen und Hörerin ja auch einfach aufs Gotteslob oder so zurückgreifen, während am 19. September dieser Marsch für das Leben ist, um dort eben auch Gebete für den Marsch für das Leben und für das Leben zu beten. Auf jeden Fall am Samstag, den 19. September, wird dieser Marsch für das Leben sein. Und die Frau Dr. Sina Fackler wird hingehen, hofft, dass Sie gutes Wetter haben, Frau Fackler, dass es eine gute Zeit wird. Und ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Das war die Lebenshilfe mit Dr. Sina Fackler und Bodo Klose zu diesem Thema Der Marsch für das Leben. Wir gehen auf die Straße, weil jedes Leben kostbar ist. Vielen Dank fürs Dabeisein.